Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Stefan Kornelius und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Wie man sieht, ja auch im Bild und hier im Raum, sieht es etwas anders aus als normalerweise. Wir sind hier in einer sozusagen in einer Notunterkunft, allerdings in einer sehr gehobenen Notunterkunft, die weitgehend abbildet das, was auch im Saal der Bundespressekonferenz zu sehen ist. Und der Grund dafür ist, dass der Teppichboden nach vielen Jahren mal erneuert werden muss und dazu große Umbauarbeiten nötig sind, die Stühle müssen aufgebaut werden und so weiter. Und deshalb wird uns das hier eine Weile begleiten. Und vielen Dank an B2, die uns hier dieses wunderbare Setting aufgebaut haben, was so nah am Original ist, wie man sich eigentlich nur denken kann. Abweichend zu unseren sonstigen Pressekonferenzen gibt es keine Saalmikrofone. Es gibt keine festen Saalmikrofone, es gibt aber mobile Saalmikrofone, die zwei Stück, ein grünes und ein pinkes, was dann Sie, würde ich mal sagen, in Selbstorganisation weiterreichen, wenn es einmal in den Kreislauf eingespeist ist. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir hier dieses Regelwerk haben, eine Frage, eine Nachfrage. Wer sich an dem Mikrofon festhält und es nicht abgeben will, das lernt man ja in jedem Moderationskurs, dass man das eigentlich nie aus der Hand geben soll. Dem sei aber gesagt, dass ich das auch abschalten kann. Und da würde ich dann gegebenenfalls vielleicht auch drauf zurückkommen. So, das als Einleitung für den heutigen Montag. Und Herr Kornelius hat das Wort für eine Ankündigung. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Und danke für die Einladung in das Notquartier. So nah waren wir uns noch nie. Und werden es hoffentlich weiter bleiben. Ich habe eine Ankündigung. Der Bundeskanzler wird morgen am Dienstag, den 21. Juli um 12 Uhr den Präsidenten Aserbaidschans Ilham Aliyev mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. Anschließend gibt es ein Vier-Augen-Gespräch mit Präsident Aliyev. Da wird es um die Themen Energie, Rohstoffe und den regionalen Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien gehen, sowie um Fragen der internationalen Sicherheitspolitik, natürlich der Nahen und Mittleren Osten. Anschließend ist für 13.35 Uhr eine Pressekonferenz geplant.
Vielen Dank, Herr Kornelius. Es gibt dazu auch schon eine erste Frage von Herrn Delfs und dann von Herrn Rinke. Und das Mikrofon müsste hier einmal bitte in die Mitte. Moment, ich bin hier noch nicht so ganz auf meine Tätigkeiten eingestellt.
Muss ich was drücken?
Nein, jetzt sprechen, ich habe es angestellt.
Ja? Ja, wunderbar. Herr Kornelius, können Sie kurz sagen, das war jetzt ja ein sehr kurzfristig anberaumter Besuch oder zumindest bekannt gegebener. Ist der eigentliche Anlass diese Unterzeichnung eines Vertrages, heißt es ja, oder morgen? Können Sie irgendwas dazu sagen, worum es da geht? Ich nehme mal an, das geht um Gas. Aber können Sie da irgendwas zu sagen, ob das
Also der Besuch war länger geplant, die Terminansage war jetzt kurzfristig. Also ein technischer Hinweis, genauso technisch ist der Hinweis zur der Unterzeichnung eines Papiers morgen. Dazu werden wir dann, wenn es morgen stattfindet, auch inhaltlich kommunizieren. Das war jetzt faktisch für die Anmeldung und für Ihre Vorbereitung ein technischer Hinweis.
Kann ich kurz noch nachfragen, ist das also Papier, das ist nicht unbedingt ein Vertrag, sondern es ist
Die Antwort bleibt dieselbe, ich werde es Ihnen morgen sagen.
Okay. Herr Rinke, bitte.
Ja, ich hätte ganz gerne die Frage angeschlossen an Herrn Wenzel, genau zu demselben Thema. Können Sie uns sagen, wie groß die Hoffnung der Bundesregierung ist, dass man Gas aus Aserbaidschan beziehen kann?
Moment, jetzt, ich bin hier noch nicht ganz eingestellt.
Ich würde da jetzt keine Hoffnung und Mutmaßungen in den Raum geben, sondern wir schauen mal, was der Termin morgen bringt.
Das heißt, Sie haben keine Hoffnung, habe ich das richtig verstanden?
Nein, ich kommuniziere nicht über Hoffnungen.
Gibt es weitere Fragen?
Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es ein technischer Hinweis war und wir damit jetzt keine Kommunikation verbinden, aus Gründen, die verabredet sind mit dem Gast. Und das wird dann morgen in aller gebührenden Breite auch kommuniziert, ob es jetzt große, kleine oder gar keine Hoffnung gibt und welche Schwebstoffe auch immer vertraglich geregelt werden.
Gut, auch dazu? Darf ich mal die Regie gerade fragen, die Mikrofone, stellt sich das eine dann aus, wenn das andere ist? Okay, danke. So, dann muss ich nur wechseln.
Ja, Fechner, DTS,
Was sind denn neben dem Energiethema die Interessen, die Deutschland in Aserbaidschan hat?
Ich hatte ja schon gesagt, es geht um den regionalen Austausch. Deutschland ist interessiert an dem Friedensprozess in der Region. Er ist sehr, sehr zentral für die Stabilisierung im Südkaukasus. Wir haben ein hohes Interesse an einem umfassenden Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien. Wir sind bereit, das zu unterstützen mit beiden Partnern. Und Deutschland hat ebenfalls ein hohes Interesse, dass diese Schlüsselländer in der Nähe Irans und auch der arabischen Konfliktherde auch zur Stabilität in der breiteren Region beitragen können.
Gut, jetzt Herr Delfs noch mal dazu.
Genau. Herr Könös, es gab oder vor einigen Tagen gab es einen Bericht, Medienbericht, dass die Herren Pufalla und Herr Platzek in Baku waren und sich damit russischen Vertretern getroffen haben irgendwie. Meine Frage ist, könnte es sein, dass dieser Besuch der beiden ehemals recht einflussreichen Politiker in Baku irgendwie Zusammenhang steht mit dem morgigen Besuch?
Die Bundesregierung hat keine Kenntnis von einem Besuch ehemals einflussreicher Politiker. Und insofern werden wir die auch nicht kommentieren. Und ich glaube, der Kontakt zum aserbaidschanischen Staatspräsidenten ist direkt intensiv und wird sich morgen auch zeigen, ist sehr positiv.
Gut, wenn ich dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann habe ich zahlreiche sozusagen Anmeldungen bekommen zum Thema mögliche Kabinettsumbildung im Zusammenhang mit dem Rücktritt des Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU. Herr Hönig, wollen Sie vielleicht beginnen? Und Herr Rinke gibt das Mikrofon an Herrn Hönig.
Herr Cornelius, ja, ich versuch's mal.
Wollte ich auch sagen.
Ja. Der Kanzler hat ja gestern eine Kabinettsumbildung angedeutet. Warum hält er sich denn diese Option offen?
Der Kanzler hat gestern gesagt, dass es eine konjunktivische Möglichkeit ist und ob er von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, werden wir dann sehen, wie die Entscheidungen gefällt sind.
Es wurde jetzt verkündet, dass die Nachfolge von Herrn Spahn am 29. bis zum 29. Juli treffen sollen in einer Sondersitzung der Fraktion. Also ist dann dieses Thema Kabinettsumbildung bis dahin auch erledigt aus Ihrer Sicht?
Die Entscheidung der Fraktion ist eine Entscheidung der Parteivorsitzenden von CDU/CSU, die hier den Vorschlag machen werden. Insofern bin ich als Regierungssprecher hier der falsche Ansprechpartner. Die Zeitpläne sind miteinander abgestimmt und ich denke, dass wir dann auch in einigen Tagen mehr Klarheit haben werden, wie genau die Sequenz ist und die Schrittfolge auch bei den in den Gremien.
Ich habe zu dem Thema Herrn Fechtner, Herrn Delfs, Herrn Rinke und sonst muss ich noch mal gucken, vielleicht noch möglicherweise. Wollen Sie weitermachen, Herr Fechtner, bitte?
Ja, der Kanzler hatte den Rücktritt von Jens Spahn am Wochenende als unvermeidlich bezeichnet und dies auch mit Glaubwürdigkeit begründet. Wie steht denn jetzt aber der Kanzler zum Drogenbeauftragten Hendrik Streeck, der ja im Kern in derselben Situation ist?
Das muss ich um Verständnis bitten, dass wir uns an einer Debatte um Herrn Streeck nicht beteiligen. Es wird sehr viel in den Medien und sozialen Netzwerken spekuliert. Die Elternschaft von Professor Streeck und die Geburt eines Sohnes wurde von ihm bestätigt, nicht mehr. Es gibt also keine öffentliche Äußerung über die Umstände und das ist insofern auch zum Schutz des Kindes weiter familiäre Privatsphäre, die wir auch zu respektieren bitten.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Dann noch die Frage ans BMG, denn Herr Streeck ist ja ansässig, also der Drogenbeauftragte ist ja ansässig in Ihrem Haus. Wie steht denn die Ministerin dazu? Hat die eine Meinung?
Ich kann den Ausführungen des Regierungssprechers an der Stelle nichts hinzufügen.
So, dann geht's weiter bei Herrn Delfs.
Der Bundeskanzler hatte ja gestern im ZDF-Interview angedeutet, dass es auch eine Möglichkeit gäbe für ein größeres Kabinettsumbildung. Gibt es da schon konkrete Pläne? Ist das etwas, was er momentan aktiv verfolgt? Oder wie sind da die Überlegungen?
Wie Sie ja eben zu Recht gesagt haben, hat er die Möglichkeit, also die konjunktivische Form benutzt. Möglichkeiten gibt es immer. Das heißt, sie bestehen oder werden wahrgenommen, also sie werden nicht wahrgenommen. Und wenn eine Entscheidung gefallen ist, wird er das dann, glaube ich, mitteilen.
Und Nachfrage nochmal, dann würde man ja annehmen, dass wenn es da auch in dieser Richtung Entscheidungen gibt, dass die praktisch als Gesamtpaket verkündet werden.
Ob es jetzt Gesamtteil oder Briefumschläge gibt, ich kann es Ihnen nicht sagen. Es ist Entscheidung, die jetzt die Parteivorsitzenden fällen über die Nachfolge im Fraktionsvorsitz, ob sich daraus weitere Folgen ergeben und wann über diese Folgen dann entschieden würde, muss man den Prozess jetzt einfach mal überlassen. Der Prozess ist im Gange und ich kann dem nicht vorweggreifen. Es sind keine zeitlichen Termine gesetzt, außer dem, was Sie eben angedeutet haben.
Herr Rinke?
Ja, Herr Cornelius, ich hätte ganz gerne nochmal nachgefragt nach Herrn Streeck. Ja. Sie haben das jetzt gesagt, dass Sie das nicht kommentieren wollen, aber die Erfahrung der Bundesregierung mit Herrn Spahn war ja, dass es ein paar Tage brauchte, bis man die Dimension der Debatte und in dem Fall auch der Empörung verstanden hat. Hat der Kanzler gestern selber eingeräumt. Deswegen hätte ich schon nochmal ganz gerne nachgefragt, wissen Sie denn etwas zu der Vaterschaft von Herrn Streeck, weil ich annehmen würde, da er Drogenbeauftragter der Bundesregierung ist, würde die Bundesregierung, müsste die doch eigentlich wissen, wie die Umstände sind.
Herr Streeck hat die privaten Umstände seiner Vaterschaft nicht öffentlich gemacht. Er hat keine öffentliche Debatte darum gesucht. Ich kann deswegen mich nicht an Spekulationen beteiligen, werde ich auch nicht tun. Es ist eine private Angelegenheit und zur politischen Einordnung ist natürlich auch wichtig zu wissen, Herr Streeck hat keine politischen Forderungen vertreten, die seiner persönlichen Lebensführung entgegenstehen. Das heißt, es gibt bei ihm keine Frage der politischen Glaubwürdigkeit. Deswegen bitte ich doch, diese sehr klare Unterscheidung auch zu respektieren.
Wenn ich kurz nachfragen darf, er ist aber schon noch CDU-Mitglied und war auch auf dem CDU-Bundesparteitag, bei dem es ja einen Beschluss gab gegen die Leihmütterschaft. Deswegen stellt sich ja die Frage, also Sie sagen, dass diese beiden Fälle nicht vergleichbar sind.
Ich habe eben gesagt, dass ich von Herrn Streeck keine politische Forderung kenne, die seiner persönlichen Lebensführung entgegenstehen. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir über die Umstände seiner Vaterschaft keine Informationen haben und insofern auch sie nicht kommentieren können.
Gut. Herr Rusch, das hat sich erledigt. Jetzt dazu. Aber Sie hatten ja noch eine andere Frage. Dann machen Sie doch mit der bitte weiter. Da geht es, wenn das grüne Entschuldigung, gibt es noch Fragen jetzt zu dem Thema? Dann Herr Fechner, gerne.
Also könnte man jetzt sagen, dass das Vergehen von Herrn Spahn dann eben das war, dass er damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, weswegen jetzt Konsequenzen gefolgt sind?
Ich verfolge die öffentliche Debatte und es gab sehr viele Analysen, was zu diesem Rücktritt geführt hat. Das möchte ich nicht hinzufügen, aber dem habe ich nichts hinzuzufügen. Aber bei Herrn Streeck kann ich hinzufügen, dass bei ihm kein Vorwurf der Doppelmoral zu erkennen ist und die geschützte Privatsphäre der Familie aufrechterhalten bleiben wird.
Gut, gibt es noch Fragen zu diesem Thema? Herr Rinke, Moment, das Mikro bleibt da.
Ja, noch einmal die Frage, die richtet sich sowohl an Herrn Cornelius als auch an Frau Schraff. Nochmal zu der Gesetzesänderung hier. Eigentlich war das ja vor der Debatte auch schon Status quo, dass Leihmutterschaften hier in Deutschland verboten sind. Jetzt hat das eine ganze Diskussion darüber ausgelöst, dass andere Länder damit anders umgehen. Deswegen nochmal die Frage, nur um das klarzustellen, ob geplant ist, möglicherweise hier rechtliche Änderungen vorzunehmen in Deutschland.
Diese politische Debatte kennen wir seit einiger Zeit. Sie wurde intensiv geführt. Der Anlass nun bietet natürlich die Gelegenheit, diese Debatte wieder zu beleben. Von der Bundesregierung gibt es im Moment keinen Vorstoß, diese Gesetzeslage zu ändern.
Herr Hönig. Also im Moment, Sie dürfen das nochmal bei laufendem Mikro sagen.
Entschuldigung. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Herr Hönig hat noch eine Frage.
Herr Cornelius, wissen Sie denn, ob Herr Spahn sich momentan noch in den USA befindet?
Ich kann keine Auskunft geben zur Fraktion. Das ist eine Parteisache und bin auch darüber hinaus, wie gesagt, was die Regierungsbetroffenheit angeht, nicht in der Lage, da zu kommentieren.
Wenn das pinke Mikrofon noch mal bitte die Seite darüber wechseln könnte zu Frau Buschow.
Ich kann auch für eine kurze Frage kurz aufstehen. Nochmal als Nachfrage zu dem Thema, keine Gesetzesänderung geplant. Es gab am Freitag die Frage nach der Eizellspende, wie der Stand ist. Jetzt haben Sie es so rigoros gesagt, keine Änderung geplant. Betrifft das auch das Thema Eizellspende?
Da müsste das Fachministerium.
Ja, also habe ich Mikro? Ja. Genau, also seit Freitag hat sich da jetzt auch keine Neuerung ergeben. Also die Frage wurde ja Freitag schon gestellt und wir haben da keinen neuen Stand zu vermelden. Also
Freitag war ja die Frage danach, ob das, was die Ministerin angekündigt hat, schon in Arbeit ist. Jetzt hieß es ist gar nichts geplant. Das finde ich ist der Unterschied. Deswegen die Frage, ist es geplant, Änderungen bei der Eizellspende anzugehen oder nicht?
Also wie gesagt, es gilt, was bis jetzt gesagt wurde. Im Koalitionsvertrag steht dazu nichts drin und die Gespräche zwischen den betroffenen Ressorts, die laufen, beziehungsweise die Abstimmung. Genauso wurde es auch am Freitag gesagt.
Gut, gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Danke. Dann kommt Herr Rusch mit einer Frage zur Glaubwürdigkeit der Demokratie.
Ja, Erik Rusch, Epoch Times. Herr Cornelius, im Sommerinterview erklärte der Kanzler, dass man es mit einer Vertrauenskrise der Demokratie insgesamt zu tun habe und man als Koalition daran arbeite. Können Sie noch mal genauer ausführen, wie genau sich diese Vertrauenskrise für die Regierung zeigt und welche Verantwortung für die Entstehung die Politik oder beziehungsweise die Regierung selbst dafür trägt?
Also die Worte des Kanzlers stehen jetzt wirklich für sich. Er hat sich dazu geäußert. Es gibt jetzt keinen Anlass für mich, das zu vertiefen oder zu analysieren, zu interpretieren. Sie schreiben ausreichend genug über Vertrauenskrisen, über demokratische Prozesse und über das Wahlverhalten. Der Kanzler hat darauf hingewiesen, dass extreme Parteien an Zuspruch gewinnen, dass die Mitte in einer Position steht, sich behaupten zu wollen. Und das ist ausgedrückt mit dem Thema Vertrauenskrise.
Nachfrage, also diese Umfragewerte, sehen Sie schlechten Umfragewerte für die Bundesregierung, sehen Sie mehr darin begründet in den äußeren Krisen sozusagen, die es gibt und die auch Auswirkungen auf Deutschland haben?
Ich glaube, das ist jetzt eine analytische Breite, die ich hier nicht vornehmen kann und möchte. Die Bundesregierung möchte dieses Land reformieren, sie möchte dieses Land zukunftsfest machen. Sie hat sehr, sehr viele Reformen auf den Weg gebracht. Sie arbeitet nicht für Umfragewerte des nächsten Tages, sondern darum, dafür, dieses Land voranzubringen, Stabilität zu schaffen, Arbeitsplätze zu schaffen, Wohlstand zu erhalten, Sicherheit zu schaffen. Das sind die Ziele der Bundesregierung, inwieweit sich das dann niederschlägt und welche Faktoren zu Umfragewerte beitragen. Dazu sind andere Berufen. Analysen gibt es hinreichend, Sie können sich da bedienen. Es ist nicht an mir momentan hier Angebote zu machen.
Wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt. Ich habe jetzt noch als Themen die nukleare Zusammenarbeit von Deutschland und Frankreich bei Frau Nagel, die das Mikro braucht. Dann habe ich noch Spritpreise, EEG-Novelle, die Beteiligung Deutschlands, also der Bundesregierung an des Bundes an Rüstungsunternehmen und den neuen britischen Premier und womöglich auch noch weitere Fragen, die ich noch nicht kenne. Frau Nagel hat das Wort. Moment, ich muss Sie noch.
Herr Cornelius, es war in Brühl ja davon die Rede, dass eine Steuerungsgruppe eingesetzt werden soll, was eine mögliche Zusammenarbeit angeht zwischen Deutschland und Frankreich im Bereich der atomaren Zusammenarbeit, nennen wir es mal so. Können Sie uns ein paar Details sagen, wer ist in dieser Steuerungsgruppe, wie soll die aussehen, gibt es da einen Zeitplan, also uns ein bisschen mit da reinnehmen? Und ich würde meine Nachfrage gleich hinten dran stellen. Herr Swistek, mich würde noch interessieren, wenn da jetzt eine Übung stattfindet und die Bundeswehr konventionell beteiligt wäre, was konkret heißt das? Wie kann man sich das vorstellen? Können Sie da ein Beispiel nennen? Und gibt es genauere Informationen dazu? Steht da jetzt eine Rafale in Nörvenich, zwei? Und wenn ja, was machen Sie dann da? Danke.
Sie werden verstehen, dass die Frage der strategischen Verteidigungsfähigkeit Frankreichs und die Mitnahme auch anderer Partner in Europa auch natürlich eine französische Thematik ist, dass wir auch da einer gewissen Zurückhaltung unterliegen, was die Kommentierung angeht. Es ist richtig, dass beschlossen wurde, eine Steuerungsgruppe einzurichten. Ziel ist es natürlich, die Abschreckung in Europa zu erhöhen. Es wird mit konventionellen Kräften in der zweiten Jahreshälfte 26 eine Teilhabe geben der Bundeswehr an einer nuklearen Übung der französischen Streitkräfte. Es baut all dies auf der gemeinsamen Erklärung auf, die Deutschland und Frankreich vergangenes Jahr in Toulon getroffen haben. Es hat einen zwingenden, komplementären, ergänzenden Charakter in der Zusammenarbeit mit der NATO und der Abschreckungsdoktrin des Nordatlantischen Bündnisses. Für uns ist wichtig, immer zu betonen, dass der Grundpfeiler unserer Sicherheit und unserer Abschreckung die Allianz bleibt. Insofern ist diese Dimension komplementär zu verstehen. Auch andere Nationen leisten ihren Beitrag zur nuklearen Abschreckung, zum Beispiel Großbritannien. Ansonsten kann ich zur Übung mitteilen, dass sie in der zweiten Jahreshälfte stattfindet, dass der Umfang momentan geprüft wird, dass wir dann die Details kommunizieren werden, sobald auch die Planung der Franzosen fortgeschritten ist. Und das ist im Prinzip der Rahmen, den ich Ihnen geben kann. Die Arbeitsgruppe unterliegt einer gewissen Vertraulichkeit. Sie wird natürlich sich regelmäßig treffen, verschiedene Dimensionen dieser strategischen Abschreckung diskutieren und auch fortentwickeln. Aber wie gesagt, Details dazu sind der Natur dieses Sachverhalts entsprechend vertraulich.
Herr Swistek.
Jawohl. Zu der anstehenden Übung hat der Regierungssprecher jetzt schon ausführlich geredet. Wenn Sie sich bezogen haben auf die Übung, die letzte Woche gelaufen ist im Vorgriff des deutsch-französischen Ministerrats beziehungsweise des deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrates, da haben wir mit der Luftwaffe auch ausführlich drüber berichtet. Wir haben Verfahren der Interoperabilität mit den beiden teilnehmenden französischen Rafale durchgeführt. Wir haben Betankungen durchgeführt. Das sind so grundlegende Prozesse, die man beüben muss in der Zusammenarbeit, die dort durchgeführt wurden. Das können Sie auf Social Media auch sehen. Da haben wir verschiedenste Berichte darüber auch veröffentlicht. Hinsichtlich rotierender Entsendung von Rafale-Flugzeugen, Abstützung, das sind Sachen, die sich alle noch in Erklärung befinden. Da werden wir dann zu gegebener Zeit berichten.
Herr Rusch hat dazu
auch. Das wäre jetzt zum deutsch-französischen Treffen und der Strategie, wie man mit den Autoexporten aus China umgeht.
Das ist jetzt ein bisschen sehr dahingequält, aber später, jetzt lassen wir das mal so. Ja.
Soll ich?
Jetzt starten Sie.
Ja, ja, genau. Also beim deutsch-französischen Treffen ging es ja auch um diese massiven Exporte chinesischer Autos aus dem subventionierten Markt. Und da hieß es, man sei dabei, gemeinsam eine Strategie zu entwickeln. In welche Richtung gehen dabei die Gedanken? Gibt es da schon konkrete Vorstellungen? Und wie kann man generell die Stimmung sehen in der Europäischen Union? Gibt es da viel Unterstützung? Oder ja,
ich glaube, die Frage ist, glaube ich, angekommen.
Ja, ist angekommen. Sie wissen, dass Deutschland und die Europäische Union ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit steigern müssen. Das hat der Bundeskanzler seit Monaten in Brüssel im Europäischen Rat unterstrichen. Nur wenn wir wirtschaftlich resilient sind, sind wir auch stark. Dazu gehört natürlich auch eine pragmatische Handelspolitik. Europa und Deutschland profitieren, aber benötigen auch einen offenen und vor allem einen fairen Welthandel. Deswegen müssen wir uns vor marktverzerrenden Praktiken schützen, Ungleichgewichte ansprechen. Das gilt für alle Handelspartner und damit natürlich auch für China. All dies haben wir mit unseren französischen Freunden letzte Woche beim deutsch-französischen Ministerrat nochmals unterstrichen. Der Bundeskanzler hat wörtlich gesagt, ich möchte keinen neuen Handelskonflikt mit China, aber ich möchte einen offenen Dialog über diese Ungleichgewichte. Denn diese Ungleichgewichte, so sagte er, gehen zu Lasten unserer Industrie und daran kann auch China im Grunde kein Interesse haben. Das ist die Grundlage, auf der jetzt eine Politik entsteht. Diese Politik entsteht in enger Abstimmung mit Frankreich, aber natürlich mit der Europäischen Kommission, die in Handelsfragen zuständig ist. Und der politische Rahmen ist gesetzt.
Nachfrage, gibt es dazu jetzt auch eine konkrete Arbeitsgruppe, die sich da mit der Ausarbeitung einer Strategie beschäftigt?
Sie wissen, ich habe nicht gesagt, dass es eine Strategie gibt in diesem klassischen Sinn. Es gibt eine politische Entwicklung. Diese politische Entwicklung wird von den Fachabteilungen, sowohl was Handelsfragen wie auch europapolitische Fragen angeht, vorangetrieben und auch über den Sommer hinweg verfolgt. Ja.
Herr Hönig, jetzt müssten Sie noch mal Herrn Rinke das Mikro geben, bitte, weil der noch dazu eine Frage hat.
Und dann wissen wir das. Genau, also zum Thema China, was auch eben angesprochen wurde vom Kanzler auf dem deutsch-französischen Ministerrat. Die Frage richtet sich an Herrn Harmsen, weil der Kanzler sehr ausdrücklich ausgeführt hat, dass Währungsunterbewertung des Yuan ein großes Problem sind in der Handelsbilanz und dass er jetzt mehrfach schon darauf gedrängt hat, auch auf der EU-Ebene, dass man sich um dieses Thema kümmert. Ich hätte ganz gerne gewusst, was eigentlich der Finanzminister dazu sagt. Sieht er diese Unterbewertung um bis zu 30% auch?
Also der Finanzminister...
Ich habe es eigentlich an.
Ja, sorry. Ja. Der Finanzminister hat sich ja auch am Freitag zu dem Thema geäußert. Er hat sich auch vor Ort geäußert im Interview mit Phoenix. Das natürlich auf eher allgemeiner Linie. Es braucht gemeinsame Antworten in einer rauer gewordenen Welt. Es geht um mehr europäische Souveränität und mehr Wettbewerbsfähigkeit. Er hat dabei auch den europäischen Kapitalmarkt angesprochen. Und er hat nochmal angesprochen, seine... oder die von ihm gemeinsam mit dem französischen Finanzminister Roland Lescure ins Leben gerufene Initiative der 6 größten Volkswirtschaften der EU, die natürlich an einem Tisch zusammensitzen, die sich regelmäßig treffen und die verschiedene Elemente diskutieren. Da spielen solche Fragen sicherlich alle eine Rolle, aber im Detail kann ich jetzt Ihnen keinen Stand oder keine konkreten Maßnahmen jetzt von hier ankündigen.
Wenn ich da mal nachfragen darf, als Finanzminister ist er ja gerade zuständig für das Thema. Deswegen war jetzt meine Erwartung eigentlich, dass er da vielleicht konkret jetzt diesen Ball aufnimmt und, keine Ahnung, Gespräche mit Peking oder mit Brüssel führt.
Also wir haben natürlich noch eine tragende Rolle der Europäischen Zentralbank. Wie gesagt, diese Themen spielen eine Rolle. Diese Themen spielen gerade im Dialog der E6, aber auch im Gespräch der europäischen Finanzministerinnen und Finanzminister eine Rolle. Aber wie gesagt, wenn Sie jetzt nach konkreten Schritten fragen, habe ich Ihnen jetzt von hier heute nichts anzukündigen.
Wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, dann haben wir eine wunderbare Überleitung von den Autos zu den Spritpreisen. Herr Hönig.
Herr Cornelius, die Spritpreise sind jetzt wieder deutlich gestiegen. Benzin liegt schon wieder über dem Stand vor dem Tankrabatt. Wann ist denn aus Sicht der Bundesregierung der Zeitpunkt gekommen für weitere Entlastungsmaßnahmen?
Die Bundesregierung hat keinen Zeitplan für Entlastungsmaßnahmen. Die Bundesregierung hat sich dazu geäußert. Wir sehen nun häufig Schwankungen, die je nach Angriffslage in der Straße von Hormuz wohl auch anhalten werden. Deswegen denke ich, dass wir mit dieser Situation noch eine Weile leben müssen.
Also das heißt, es sind momentan keine Entlastungsmaßnahmen geplant wie der Tankrabatt von Anfang Mai an. Vielleicht habe ich das richtig verstanden.
Die Bundesregierung hat die Entlastungsmaßnahmen beendet und momentan sind keine neuen Entlastungsmaßnahmen geplant.
Okay. Herr Rinke dazu? Herr Hönig, Sie müssten das Mikro jetzt doch noch mal in den Kreislauf werfen. Zu Herrn Rinke, danke.
Ja, Herr Cornelius, direkt anschließend.
Einzelnen Leuten Dauermikros zu geben.
Das
haben wir ja jetzt leider, haben wir ja sonst, aber das haben wir jetzt leider gerade nicht.
Genau. Dass im Mai ja die Entlastungsmaßnahmen gab und sie jetzt es nicht gibt. Sie aber so argumentieren, dass man jetzt noch eine Weile damit leben muss. Würden Sie sagen im Nachhinein, dass es ein Fehler war, zu diesem kurzfristigen Entlastungsmoment damals beizutragen, der ja doch sehr viel Geld gekostet hat? Warnungen gab es ja schon damals, dass das eigentlich keine langfristige Maßnahme sein könnte. Also was hat der damalige Entlastung, Senkung der Benzinpreise gebracht?
Die damalige Entlastung hat zu einer Beruhigung beigetragen und hat zu Berechenbarkeit beigetragen. Darüber hinaus kann ich jetzt keine Kommentierung abgeben, was für die Zukunft geplant ist.
So, das Thema können wir, glaube ich, verlassen. Nein, Herr Jung vielleicht oder das, egal. Vielleicht kann das grüne Mikro auch mal noch ein bisschen da. Herr Abu Malik ist dann mit dem nächsten Thema. Es geht noch nicht, aber ich wollte Ihnen die volle Aufmerksamkeit ohne die störenden Transfer des anderen Mikrofons bieten.
Ja, wenn der damalige Tankrabatt für Beruhigung sorgen sollte, warum soll denn jetzt keine Beruhigung stattfinden?
Ich glaube, dass wir jetzt keine Notwendigkeit haben, über eine neue Maßnahme momentan zu reden. Die Bundesregierung wird die Lage genau beobachten, aber ansonsten habe ich gesagt, dass es momentan keine Planung gibt.
Weil die Lage noch ruhig ist?
Das können Sie beurteilen. Ich halte die Lage am Golf für weiterhin angespannt. Die Bundesregierung drängt darauf, dass es dort zu einer Beruhigung kommt, dass die Kriegsparteien zu einem Ende der Kampfmaßnahmen beitragen und die Straße von Hormuz geöffnet wird. Die politische Forderung bleibt unverändert.
Okay, gibt es? Die Frage bezog sich auf?
Der Tankrabatt sollte ja zur Beruhigung in Deutschland sorgen. Das war die Frage.
Zur Beruhigung der Märkte.
Können wir das Thema verlassen? Das sieht mir so aus. Dann hat Herr Abu Malik die nächste Frage.
Mediale Beruhigung kann ich nicht besteuern.
Okay. Moment. So, jetzt.
So, Abu Malik, Al-Arabi TV, Frage an Herrn Swistek. Also mit den großen Ausgaben für die Bundeswehr und für die Rüstungsindustrie stellt sich die Frage, wie sieht Sie das Bundesministerium der Verteidigung? Entschuldigung, wie sieht das Bundesministerium der Verteidigung es für eine gute Politik, langfristige strategische Teilhabe an Schlüsselrüstungsunternehmen, also Stichwort KNDS, TKMS oder vielleicht Rheinmetall? Ist das wahrscheinlich für Ihre Planungssicherheit für Großvorhaben oder für Erhalt von Schlüsseltechnologien wichtig? Sehen Sie das so?
Also grundsätzlich zur Frage KNDS haben wir uns hier schon ausführlich geäußert. Natürlich ist die Rüstungsindustrie ein wichtiger Bestandteil, ein wichtiges Bindeglied für unseren Aufwuchs. Den Aufwuchs als Streitkräfte führen wir materiell und personell derzeit durch. Das ist abgeleitet aus der äußeren Bedrohungslage. Wir sind im engen Austausch mit der Industrie, aber wenn Sie jetzt Fragen haben zur Regierungsbeteiligung von der Bundesregierung bei Rüstungsunternehmen, dann bin ich da der falsche Ansprechpartner. Dann muss die Bundesregierung gefragt werden.
Ja, meine Frage ist eher für die aus Sicht des Bundesministeriums der Verteidigung selbst. Sehen Sie das für eine gute Idee, wenn das stattfinden könnte?
Zu spekulativen Fragen äußern wir uns nicht. Haben Sie Verständnis dafür?
Vielleicht kann ich für das Bundeswirtschaftsministerium nochmal auf den Koalitionsvertrag hinweisen, der festlegt, dass eine Beteiligung an Schlüsselunternehmen der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie von strategischer Bedeutung sein kann, um die Verteidigungsinteressen Deutschlands zu sichern. Das heißt, eine grundsätzliche Festlegung gibt es im Koalitionsvertrag und über Einzelfälle in der Tat spekulieren wir dann ja hier nicht oder informieren, wenn sie anstehen.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann hat Herr Hönig nochmal das Wort zum Thema EEG.
Wenzel, die Frage. Am Freitagabend kam der Referentenentwurf zum EEG. Da gab es bei den kleinen Solaranlagen auf dem Dach jetzt eine Abschwächung der vorherigen Position. Aber dennoch gibt es nach wie vor breite Kritik an diesen Einschnitten, vor allem bei diesen kleinen Solaranlagen. Vielleicht können Sie nochmal die Position der Ministerin erläutern, warum es da zu diesen Einschnitten kommen soll.
Ja, sehr gerne. In der Tat, am Freitag konnten wir die Länder- und Verbändeanhörung zum EEG und zum Netzanschlusspaket einleiten. Das sind zwei ganz entscheidende Gesetze, mit denen wir die Energiewende weiter vorantreiben. Sie wissen vielleicht, wir haben einen Prozentteil von über 50%, ich glaube 58% Erneuerbare waren es in der letzten Statistik im deutschen Stromsystem. Das heißt, wir sind da schon einen guten Schritt vorangekommen seit Einführung des EEG vor mittlerweile 20 Jahren. Aber wie das so ein Fördersystem an sich hat, muss das eben auch dauerhaft an die Umstände angepasst werden. Die Ministerin hat ja von Anfang an seit Beginn der Legislaturperiode klargemacht, dass es da einen Realitätscheck braucht, den wir dann mit dem Energiewende-Monitoring durchgeführt haben und dass wir Überförderung abschaffen müssen, dass wir mehr auf den Markt setzen müssen. Die Erneuerbaren sind in gewisser Hinsicht erwachsen geworden und müssen sich dann jetzt auch den Anforderungen des Strommarkts stellen. Das heißt, dann liefern können, wenn es eine Nachfrage im Markt gibt und nicht darauf setzen, immer dann, wenn die Sonne gerade scheint oder der Wind gerade weht, eine staatlich garantierte, zu Festpreisen garantierte Abnahme zu finden. Und zu den von Ihnen angesprochenen kleinen Solaranlagen ist es so, dazu hatten wir uns ja auch in den vergangenen Monaten teilweise schon geäußert, die klassische Dach-PV auf dem Eigenheim rechnet sich heutzutage dadurch, dass man Strombezug aus dem Netz vermeidet. Das heißt, man hat eine geringere Stromrechnung am Ende des Monats, am Ende des Jahres, insbesondere in Kombination mit aufkommenden Technologien wie Wärmepumpen, Elektromobilität oder eben kleinen Batteriespeichern, die auch in vielen Eigenheimen mittlerweile Anwendung finden, ist das der Fall. Und deswegen ist es nicht erforderlich, dass der Staat da Steuergeld, das ja am Ende von allen Bürgerinnen und Bürgern über die Steuern eben eingesammelt wurde, noch dazu gibt, wenn diese Investitionen sich auch so schon amortisieren.
Ist nicht die Analyse des Bundesverbands Solarwirtschaft, dass das zu einem völligen Einbruch führt beim Einbau dieser Dach-PV?
Ja, wie Sie vielleicht gesehen haben, der jetzt in die Anhörung gegebene Entwurf enthält da Übergangsfristen, dass in den nächsten Jahren die Einspeisevergütung langsam abschmilzt, dass dann danach müssen die Anlagen ihren Strom, wenn sie ihn ins Netz geben wollen, direkt an den Strommarkt bringen oder über ein Mittlungsunternehmen, dass es da dann auch noch 4 Jahre lang einen Bonus gibt, um diesen Übergang zu vereinfachen. Wir denken, dass wir damit ein sehr ausgewogenes Angebot machen und gehen davon aus, dass der Ausbau weitergeht.
Gut, gibt es dazu weitere Fragen? Das sieht mir nicht so aus. Dann wechseln wir ins Ausland sozusagen, ins Europäische. Und Herr Fechner hat eine Frage zu Großbritannien.
Ja, richtig. Zum neuen britischen Premierminister die Frage an Herrn Cornelius. Was sind denn die Erwartungen der Bundesregierung an Andy Burnham?
Zunächst einmal wird die Bundesregierung dem, wenn ich auf die Uhr schaue, vielleicht momentan gerade ernannten oder bald designierten oder noch designierten Premier nach seiner Ernennung gratulieren und ihm alles Gutes Gelingen für die anstehenden Aufgaben wünschen. Wir werden dann ein Glückwunsch-Telegramm veröffentlichen. Es wird einen sehr engen Kontakt geben. Die Erwartung ist, dass Deutschland und Großbritannien das sehr gute Verhältnis, das sie miteinander pflegen, die enge Verbindung, die Partnerschaft, die Freundschaft weiter ausbauen, dass sie auf dem aufbauen, was bisher geleistet wurde. Die Zusammenarbeit mit Keir Starmer war exzellent. Daran möchte man nahtlos anschließen. Wir haben 2025 den Kensington-Vertrag geschlossen. Das ist quasi das Fundament der Beziehungen, auch gerade nach dem Brexit. Auf diesem Vertrag aufbauen freut sich der Bundeskanzler auf die Zusammenarbeit und freut sich auf die erste Begegnung mit Herrn Burnham.
Rechnen Sie damit, dass sich das Vereinigte Königreich unter Burnham weiter auch an die EU annähern wird?
Ich spekuliere nicht, das sind innerbritische Entscheidungen, die werden wir natürlich eng begleiten und beobachten. Aber alles, was die Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und der Europäischen Union und Deutschland fördert, wird Unterstützung finden.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Herr Hönig, der Randplatz führt dazu, dass Sie das Mikro noch an Herrn Rinke geben. Dankeschön.
Danke. Auch zu Herrn Burnham. Herr Cornelius, haben Sie denn schon Zusagen von Herrn Burnham, dass er dieses E3-Format, was ja unter Starmer doch relativ wichtig geworden ist, weiterführen wird?
Herr Burnham muss jetzt erstmal das Amt antreten. Ich denke, er wird die ersten Tage nutzen, um seine Mitarbeiter zu benennen, um die Regierung aufzubauen. Dann wird es einen Kontakt geben und dann werden wir auch inhaltlich sprechen.
Rechnen Sie damit, dass er noch diese Woche nach Berlin kommt?
Ich würde einen Besuch ankündigen, wenn er ankündigbar ist.
Gut, weitere Fragen dazu? Nochmal Großbritannien. Gibt es sonst noch jemanden? Nein, dann machen wir da nochmal weiter.
Ja, nochmal eine Anschlussfrage an Herrn Fechner zum Thema EU. Herr Burnham gilt als noch entschiedenerer Befürworter einer Rückkehr Großbritanniens in die EU. Und deswegen auch da die Frage, ob Sie die Hoffnung haben, dass mit dem neuen Premierminister möglicherweise der Weg zurück in die EU wahrscheinlicher wird.
Sie wissen, dass das ja im Kern eine innerbritische Entscheidung ist. Die Gestaltung der Beziehungen zu den Partnern zur Europäischen Union in Handelsfragen und darüber hinaus. Ich habe eben gesagt, dass wir alles unterstützen, was die Zusammenarbeit stärkt, intensiviert. Und dazu gehört auch die Verbindung zur Europäischen Union.
Gibt es weitere Fragen zu diesem oder zu anderen Themen? Alle wunschlos glücklich? Sieht mir so aus. Dann danke ich sehr herzlich für Ihr Kommen, unseren Gästen für Ihr Kommen und schließe die Pressekonferenz.
Vielen Dank.